Ich grüße Sie zu dieser Sendung Katechismus. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist für Sie Marion Kuhl. Heilige sind für manche Menschen etwas seltsame, vielleicht abgehobene Menschen, zumindest die Ausnahme, vielleicht auch Personen, die es früher einmal gab. Johannes Paul II. Hat unheimlich viele Menschen selig und heilig gesprochen, wie kaum ein anderer Papst je vor ihm. Heute geht es im Katechismus um die christliche Heiligkeit, was das eigentlich ist, was es im Sinn der Kirche ist, was dazugehört. Zumindest beginnen wir mit diesem Abschnitt bei der Nummer 2012. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Wie sehen Sie das denn, dass Papst Johannes Paul II. So viele Selig- und Heiligsprechungen vorgenommen hat?
Ja, er wollte sicher deutlich machen, dass Heiligkeit eben gerade nicht etwas völlig Außergewöhnliches und Außerordentliches ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja mitten in der Konstitution über die Kirche in der Welt von heute ein Kapitel unter dem Titel geschrieben, die Berufung zur Heiligkeit. Also wir alle sind zur Heiligkeit berufen, und wenn der verstorbene Papst eben so viele Menschen heilig gesprochen hat, dann um uns zu zeigen, es ist möglich, heilig zu werden. Es gibt ganz viele, die das auch geschafft haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es natürlich nicht nur die heilig gesprochenen Heiligen gibt, sondern jede und jeder von uns kennt wahrscheinlich in seiner Umgebung auch ganz vorbildliche Christen, und an Allerheiligen feiern wir ja dann wirklich alle, die offiziell heilig gesprochen sind, und die vielen anderen.
Gut, dann sind wir gespannt, was der Katechismus zu diesem Thema zu sagen hat. Wir sind bei der Nummer 2012 für alle, die mitlesen wollen, im Katechismus der katholischen Kirche, die Nummer 2012. Ein Zitat aus dem Römerbrief. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.
Ein wunderschöner Text eben aus dem Römerbrief, der eben eigentlich diese Berufung zur Heiligkeit aussagt. Gott liebt uns, er möchte uns zum Guten führen, er hat bestimmt, wir sind dazu berufen, am Leben seines Sohnes teilzuhaben. Und dann eben, er hat uns nicht nur vorausbestimmt, sondern eben auch berufen. Und wenn er uns berufen hat, hat er uns gerecht gemacht. Das ist die Anknüpfung an die Teile vom letzten Mal, also wo wir über die Rechtfertigung gesprochen haben. Und die er gerecht gemacht hat, die möchte er dann verherrlichen. Also er möchte uns vollenden, er möchte uns eben heiligen.
Daher ist allen klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und Vollkommenheit der Liebe berufen sind. Alle sind zur Heiligkeit berufen. Im Matthäusevangelium heißt es, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Zur Erreichung dieser Vollkommenheit sollen die Gläubigen die Kräfte, die sie nach Maß der Gabe Christi empfangen haben, anwenden, um, indem sie dem Willen des Vaters in allem gehorchen, sich der Ehre Gottes und dem Dienst am Nächsten mit ganzem Herzen zu verschreiben. So wird die Heiligkeit des Gottesvolkes zu überreichen Früchten anwachsen, wie es in der Geschichte der Kirche durch das Leben so vieler Heiliger leuchtend aufgezeigt wird.
Hier ist also dieses Kapitel oder diese Stelle, die ich eingangs erwähnte, aufgeführt. Also alle Christgläubigen sind zur Heiligkeit berufen. Und hier ist vielleicht wichtig daran zu erinnern, dass man früher den Ordensstand sozusagen als den Stand der Vollkommenheit betrachtet hat und so die normalen Gläubigen in Anführungszeichen den Eindruck hatten, also um heilig zu werden, muss man mindestens ins Kloster gehen. Und nun sagt eben das Konzil, nein, man muss nicht ins Kloster gehen, man muss nicht Priester werden, um heilig zu werden, sondern in jedem Stand kann man eben heilig werden. Also auch als Familienvater, als Mutter, als Arbeiter, irgendwo in der Welt, wenn man eben wirklich von ganzem Herzen Gott und den Nächsten liebt und eben nach dem strebt, vollkommen zu sein, wie es der himmlische Vater ist.
Der geistliche Fortschritt strebt nach immer innigerer Vereinigung mit Christus. Diese Vereinigung wird mystisch genannt, weil sie durch die Sakramente, die heiligen Mysterien, am Mysterium Christi teilhat und in Christus am Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit. Gott beruft uns alle zu dieser innigen Vereinigung mit ihm. Besondere Gnaden oder außerordentliche Zeichen dieses mystischen Lebens werden nur Einzelnen gewährt, um die uns allen geschenkte Gnade sichtbar zu machen.
Also Mystiker sind eben auch wieder nicht nur wenige Auserwählte, die besondere Gnaden erhalten, sondern diese mystische Vereinigung mit Gott ist uns zunächst einmal geschenkt, wenn wir am sakramentalen Leben der Kirche teilnehmen und über die Sakramente eben Anteil erhalten am göttlichen Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Und dann kann es eben diese einzelnen, besonders begnadeten Mystiker geben, die außerordentliche Erfahrungen machen, die den anderen verdeutlichen, die diese Erfahrungen nicht machen, dass hier eben wirklich auf geheimnisvolle Weise wir Anteil bekommen am Leben Gottes.
Der Weg zur Vollkommenheit führt über das Kreuz. Es gibt keine Heiligkeit ohne Entsagung und geistigen Kampf. Der geistliche Fortschritt verlangt Askese und Abtötung, die stufenweise dazu führen, im Frieden und in der Freude der Seligpreisung zu leben. Von dem heiligen Gregor von Nyssa stammt dann folgendes Zitat: Wer aufsteigt, hört nie auf, durch endlose Anfänge von Anfang zu schreiten. Wer aufsteigt, hört nie auf zu ersehnen, was er schon kennt.
Ganz wichtig eben, dass immer der wirklich christliche Weg uns irgendwann und irgendwo dem Kreuz begegnen lässt. Also es ist der Weg Christi selber, die Nachfolge Christi lässt uns immer irgendwie dem Kreuz in irgendeiner Form begegnen und das ist dann auch ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es hat etwas mit Entsagung, mit Kampf zu tun. Es fällt uns nicht einfach in den Schoß. Und das kann man auch, wenn man sich vertieft eben in die Lebensgeschichte der Heiligen, kann man das immer wieder erkennen.
Die Kinder unserer Mutter, der Heiligen Kirche, erhoffen die Gnade der Beharrlichkeit bis zum Ende und die Belohnung durch Gott, ihren Vater, für die guten Werke, die sie dank seiner Gnade in Gemeinschaft mit Jesus vollbracht haben. Da sie sich an die gleiche Lebensregel halten, teilen die Gläubigen die selige Hoffnung derer, die das göttliche Erbarmen in der heiligen Stadt versammelt. Dieses neue Jerusalem, das von Gott her aus dem Himmel herabkommt, ist bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.
Hier wird uns wieder das Ziel eben vor Augen gestellt, das uns verheißen ist und das eben wir zu erreichen hoffen am Ende dieses Weges zur Heiligkeit, dass wir eben mit diesen schönen Bildern, dass wir mit der heiligen Stadt, das neue Jerusalem, der Himmel, die Braut, die sie für ihren Bräutigam geschmückt hat. Also mit diesen wunderbaren Bildern wird uns das Ziel gezeigt oder in Erinnerung gerufen, um uns Mut zu machen, auf diesem Weg zur Heiligkeit eben beharrlich zu bleiben und eben auch diese schwierigen Phasen zu bewältigen, wenn uns das Kreuz dann schmerzt.
Dann kommen wir zu den Kurztexten, die Zusammenfassung des letzten Kapitels. Wir sind bei der Nummer 2017. Die Gnade des Heiligen Geistes schenkt uns die Gerechtigkeit Gottes. Der Geist vereint uns durch den Glauben und die Taufe mit dem Leiden und der Auferstehung Christi und lässt uns an dessen Leben teilhaben.
Ich glaube, wir lesen die Kurztexte einmal.
Okay.
Der Reihe nach durch.
Die Rechtfertigung hat wie die Bekehrung zwei Seiten. Unter dem Antrieb der Gnade wendet sich der Mensch Gott zu und von der Sünde ab. So empfängt er die Vergebung und die Gerechtigkeit von oben. Die Rechtfertigung besteht in der Sündenvergebung, der Heiligung und der Erneuerung des inneren Menschen. Die Rechtfertigung ist uns durch das Leiden Christi verdient worden und wird uns durch die Taufe gewährt. Sie lässt uns der Gerechtigkeit Gottes gleichförmig werden, die uns gerecht macht. Sie hat die Ehre Gottes und Christi und das Geschenk des ewigen Lebens zum Ziel. Sie ist das vortrefflichste Werk der Barmherzigkeit Gottes. Die Gnade ist die Hilfe, die Gott uns gewährt, um unserer Berufung zu entsprechen, seine Adoptivkinder zu werden. Sie führt uns in das Innerste des Lebens der Dreifaltigkeit ein. Im Werk der Gnade kommt das göttliche Handeln der freien Antwort des Menschen zuvor, führt zu ihr hin und ruft sie hervor. Die Gnade entspricht den tiefen Erwartungen der menschlichen Freiheit. Sie ruft diese auf, mit ihr mitzuwirken, und sie vervollkommnet sie. Die heiligmachende Gnade ist die ungeschuldete Gabe, in der Gott uns sein Leben schenkt. Sie wird vom Heiligen Geist in unsere Seelen eingegossen, um sie von der Sünde zu heilen und sie zu heiligen. Die heiligmachende Gnade macht uns Gott wohlgefällig. Besondere Gaben des Heiligen Geistes, die Charismen, sind auf die heiligmachende Gnade hingeordnet und haben das Gemeinwohl der Kirche zum Ziel. Gott handelt auch durch vielfältige helfende Gnaden, die man von der habituellen Gnade, die uns dauernd vorhanden ist, unterscheidet. Verdienst vor Gott gibt es für uns nur infolge des freien Ratschlusses Gottes, den Menschen am Wirken seiner Gnade zu beteiligen. Das Verdienst gebührt in erster Linie der Gnade Gottes, in zweiter Linie dem Mitwirken des Menschen. Das Verdienst des Menschen kommt somit Gott zu. Durch unsere Annahme an Kindesstatt und dank der ungeschuldeten Gerechtigkeit Gottes kann die Gnade des Heiligen Geistes uns ein wirkliches Verdienst ermöglichen. Die Liebe ist in uns die Hauptquelle des Verdienstes vor Gott. Niemand kann sich die erste Gnade verdienen, welche die Bekehrung bewirkt. Unter dem Antrieb des Heiligen Geistes können wir für uns und auch für die anderen die Gnaden verdienen, die uns zum ewigen Leben verhelfen, wie auch die notwendigen zeitlichen Güter. Daher ist allen klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur Vollkommenheit der Liebe berufen sind. Die christliche Vollkommenheit hat nur eine Grenze, die keine Grenze zu haben. Und zum Abschluss noch aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Ja, diese Kurztexte machen uns noch einmal deutlich, um was es in diesem Kapitel gegangen ist. Nämlich darum, dass eben die christliche Moral, das Halten der 10 Gebote, im Grunde genommen der Hilfe Gottes bedarf. Aus eigener Kraft können wir nicht wirklich ein gutes Leben führen. Es ist die Gnade Gottes, die uns hilft. Zunächst einmal, dass sie uns die Bekehrung ermöglicht, die Sünden uns vergibt, uns in diesem Sinne gerecht macht vor Gott, uns teilhaben lässt am Leben Gottes, und so mit dieser Gnade ausgestattet, können wir dann die Gebote halten, wenn wir und so im Stand der Gnade bleiben. Und dann aber innerhalb dieser umfassenden Hilfe Gottes können wir dann eben mitwirken. Das ist so diese, das haben wir letztes Mal ja auch schon angesprochen, dass Gott uns würdig dazu beruft, mit seiner Gnade mitzuwirken. Und im Sinne dieser Mitwirkung mit der Gnade Gottes, wenn wir da uns selber auch beteiligen, kann man dann von Verdienst sprechen. Gott ermöglicht sozusagen unsere Verdienste. Und dann mündet das alles ein eben in diese Berufung zur Heiligkeit, die für alle Menschen gilt, die sich eben auf diesen Weg des christlichen Glaubens machen.
Ja.
Ich habe übrigens noch hier in 7 Schritten, 7 Schritte zur Heiligkeit, das hat ein junger Priester zusammengestellt, einmal für Jugend 2000, glaube ich, aufgrund einer Katechese von Kardinal Schönborn. Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen das konkretisieren, wenn ich das vorlesen darf. Sind
gerne.
Ganz kurze Punkte. Mhm. Also die 7 Schritte zur Heiligkeit. Höre auf Gott, der in der Stille zu dir spricht. Erster Schritt. Zweitens, interessiere dich für die Menschen, die dich brauchen, die in Not sind. Höre anderen gut zu. Dann drittens, bringe Opfer aus Liebe und lass es einem Menschen zugute kommen, dem es nicht gut geht. Der nächste Schritt, du kannst nicht allein heilig werden, nimm teil am Leben der Gemeinschaft der Kirche. Und dann der nächste Schritt, Jesus ist der Weg zur Heiligkeit, sei in ihn verliebt, lerne ihn im Wort des Evangeliums kennen. Und dann der sechste, vertrau der Lehre der Kirche, sie ist ein Weg des Glücks, aber sie braucht unseren guten Willen. Und dann der letzte, liebe die Sakramente, in denen dir Jesus begegnet, vor allem die Eucharistie und die Beichte. Und dann als Zusammenfassung, Heiligkeit ist ein Geschenk Gottes, das wir von Gott erbitten müssen. Ich finde das eine ganz schöne Zusammenfassung für diesen Weg zur Heiligkeit.
Ja, danke schön für diese Zusammenfassung auch noch. Liebe Zuhörer, wir machen jetzt einen Schnitt, weil wir gerade ein Kapitel abgeschlossen haben. Es ist 16.51 Uhr, ist Radio Horeb mit der Sendereihe Katechismus. Heute ging es um die christliche Heiligkeit. Bei uns zu Gast Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Der erste Hörer ist Herr Jackl aus Freiburg. Grüß Gott.
Ja, Sie guten Tag. Ich wollte fragen.
Sie haben das Radio noch an. Könnten Sie es bitte noch?
Ich mache mal eben aus, ja?
Genau, sonst haben wir nämlich Echo. Für alle, die noch anrufen, bitte immer vorher ausdrehen, ja, sonst hören wir uns doppelt.
Also die 7 Schritte zur Heiligkeit von der Katechese von Kardinal Schönborn sehr angesprochen. Ich wollte fragen, ob das möglich ist, die bei der Redaktion zurückzulegen. Ich würde die gerne bestellen.
Herr Domherr, gibt es die irgendwo auf einer Homepage vielleicht, auf die wir verweisen können? Oder?
Nein, das ist ein Pfarrer aus der Schweiz, der hat die in Kreditkartengröße gedruckt, diese 7 Schritte. Aber ich kann die abschreiben und Ihnen das mailen und dann können Sie schauen, wie Sie das weiterverwerten.
Dann können wir es vielleicht auf die Homepage setzen. Ich glaube, sonst sprengt es unseren, schicken Sie es mir.
Genau.
Und
ja.
Dann, ich glaube, sonst sprengt es den Hörerservice, wenn er dann unten alles verteilt. Dankeschön, Herr Jackl.
Ja, gut. Ade.
Ade, wiederhin. Eine Hörerin hat noch eine Frage hinterlegt, aber es wartet noch Herr Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kohler. Grüß Gott, Herr Dom, Herr Cassetti.
Grüß Gott.
Einmal herzlichen Dank. Auch danke für die 7 Schritte. Dann vielleicht können Sie noch was sagen. Man hört manchmal Menschen, die nicht mehr in der heiligmachenden Gnade stehen, dass sie blind werden, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie weit weg sind von der Heiligkeit. Und dann würde ich mich nur interessieren, man sagt immer in der Öffentlichkeit, ja, wenn jetzt Leute in der Öffentlichkeit stehen, in der Politik und so weiter, ja, das ist Privatleben und so weiter, wenn da vielleicht eine Doppelsinnigkeit drin ist. Wie würden Sie das sehen? Also ich weiß nicht, wenn man der Klaus von der Vlie hat da sehr viel vorgelebt auch, und vielleicht kann man von Ihnen da Antwort hören. Ich höre mir es dann im Radio an.
Mhm. Dankeschön. Ja, Herr Domherr?
Also es ist natürlich so, dass die Sünde eigentlich auch zu einer Art inneren Blindheit oder Abstumpfung führt. Also je mehr der Mensch im Leben der Gnade wächst, desto sensibler wird auch sein Gewissen. Und je weniger er eben ein Leben führt, das nach den Geboten oder nach ein gutes Leben führt, desto mehr stumpft eben sein Gewissen ab. Und insofern kann man so von einer gewissen Blindheit tatsächlich sprechen. Ich glaube, es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus den Pharisäern auch Blindheit vorwirft, so im Sinne einer Verblendung vielleicht so.
Aber wahrscheinlich müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht davor schnell urteilen, wer im Stand der Gnade ist.
Das sowieso natürlich, das ist klar, das können wir nie, also es ist ganz schwierig, man kann höchstens bestimmte Taten verurteilen und sagen, das ist ethisch falsch, nicht zu verantworten, nicht in Ordnung, aber wir können von außen nicht in einen Menschen hineinsehen und wissen eben auch nicht so genau, warum dieser Mensch so weit gekommen ist, wie er gekommen ist, wie weit da seine persönliche Freiheit wirklich beteiligt war. Die zweite Frage, da meine ich, hätte ich kürzlich auch von einem Bischof gelesen, glaube ich in Katnet, der in Erinnerung gerufen hat, wenn jemand in der Politik tätig ist, dass man eigentlich erwarten sollte, dass auch sein Privatleben, ich sage jetzt einmal, möglichst in Ordnung ist. Natürlich ist kein Mensch absolut sicher, dass er nicht einmal fällt, und auch Menschen, die in der Politik sind, können schwache Menschen sein und können fallen. Da muss man auch wieder vorsichtig sein mit dem Urteil. Aber es ist sicher nicht also so, dass man einfach sagen kann, dass man das völlig trennen kann, das Privatleben und die öffentliche Tätigkeit eines Politikers.
Hm. Wir haben einen Hörer in der Leitung, der seinen Namen nicht nennen möchte. Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Herr Domherr Cassetti, ich hätte bitte 2 Fragen an Sie. Hängen nicht unbedingt mit dem jetzt Gesagten zusammen. Unser Herr Jesus hat bei seinem Heimgang zum Vater sinngemäß gesagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch meinen Geist oder den Heiligen Geist. Ist bei der Aussage den Heiligen Geist der Geist des Vaters gemeint oder der gemeinsame Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht? Und die 2. Frage wäre bitte, gibt es zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche einen Streitpunkt, der seinen ursächlichen Zusammenhang im Verständnis über den Heiligen Geist hat? Und wo ist der Unterschied bitte? Ich danke sehr und höre mir die Antwort am Radio an. Dankeschön.
Ja, danke auch. Auf Wiederhören.
Ja. Wenn diese Stelle im Johannesevangelium, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich sende euch, es heißt eigentlich den anderen Beistand, einen Parakleten. Der Paraklet in der Auslegung, die mir vertraut ist, ist damit eigentlich der Heilige Geist gemeint, also die dritte göttliche Person. der Heilige Geist, der dann ausgegossen wurde an Pfingsten über die Apostel und der, auf den wir getauft werden und der uns in der Firmung auch zugeeignet wird. In der Beziehung zur Ostkirche, zur orthodoxen Kirche, gibt es einen Unterschied, dass die Ostkirche sagt, der Heilige Geist wird uns vom Vater durch den Sohn geschenkt. Und in der Westkirche kennt man auch die Formulierung, der Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Das ist eine Auslegungsverschiedenheit. Der Katechismus behandelt sie ich glaube, im Glaubensteil gibt es eine Ziffer, die das ein wenig zu harmonisieren versucht. Also es gibt, beide Auslegungen können sich auch auf Kirchenväter stützen. Und im älter ist die Auslegung eigentlich, wie sie die Ostkirche kennt. Also im griechischen Credo steht es noch in der Formulierung, wie die Ostkirche es kennt, und es ist dann dieser, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, ist später dazugekommen. Es ist theologisch nicht falsch, es sind wie verschiedene Akzentsetzungen. Aber manche orthodoxe Theologen empfinden diesen Unterschied als relativ schwerwiegend. Aber der Katechismus versucht, ich habe jetzt die Nummer nicht so gerade präsent, aber ich glaube, dort, wo es um den Heiligen Geist geht, in der Auslegung des Glaubensbekenntnisses, findet man eine Erklärung zu dieser Differenz zwischen orthodoxer und westlicher Tradition.
Vielleicht können wir es ja beim nächsten Mal nochmal mit hineinnehmen in die Sendung, dass wir dann nochmal nachschauen.
Ja.
Ja, ich habe noch eine Frage hinterlegt bekommen von einer Hörerin aus Günzburg, die nicht selber auf Sendung gehen wollte. Sie hat gefragt, was ist denn mit der Abtötung gemeint? Davon war eben die Rede. Askese und Abtötung, das war in der Nummer 2015.
2015, ja.
Ja.
Also, das Wort Askese geht eigentlich auch auf Übung, zurück, auf eine griechische Formulierung für das Üben. Abtötung ist im Grunde genommen das Bekämpfen des eigenen Egoismus. Als wir über die Tugenden sprachen, habe ich erklärt, mit Zucht und Maß, also wo es darum geht, eben zum Beispiel, dass wir essen und trinken, das ist ein natürlicher Trieb, aber der kann überborden, dass wir das Maß verlieren im Essen und Trinken, und dann ist die Haltung, die das korrigiert, das Fasten. Und das Fasten wäre eben eine konkrete Form der Abtötung, der Askese, damit immer dann, wenn wir zu egoistisch werden, das ist sozusagen der Kampf gegen den eigenen Egoismus in unterschiedlichen Formen. Aber es geht immer darum bei der Abtötung, also nicht etwas, eine gute Gabe Gottes, wie eben der Trieb, dass wir Nahrung auf uns nehmen oder dass wir auch Anerkennung verdienen und auch anstreben dürfen, aber es darf kein Übermaß haben, oder die Zürnkraft, die Widerstände überwindet im Kampf um das Gute, aber die kann überborden, dann werden wir jähzornig oder wir verbittern, wir grollen, Und Abtötung wäre nun der Versuch, eben hier in diesen verschiedenen Bereichen die richtige Ordnung wiederzufinden.
Also es hat nicht diesen negativen Klang, hat nicht den Sinn in
Nein.
sich. So nach dem Motto, die Christen sind mal Spaßverderber, sondern es geht
genau.
darum, Raum zu schaffen für die Gnade, für die, das wahre Glück. Ja? Ich habe jetzt nochmal nachgeblättert über den Heiligen Geist. Die Abschnitte sind bei um die 245 herum. In dem Abschnitt im Katechismus, wo es um die Dreifaltigkeit geht, 243 beginnt das, der Vater und der Sohn werden durch den Geist offenbart.
Jawohl.
Und ich weiß nicht, möchten Sie da noch jetzt was zu sagen?
Ich habe jetzt das auch, Sie haben mir jetzt geholfen, 248 ist nämlich genau der Punkt, wo der Herr nachgefragt hat, wenn es da heißt, die östliche Tradition bringt vor allem zum Ausdruck, dass der Vater der erste Ursprung des Geistes ist, indem sie den Geist als den, der vom Vater ausgeht, bekennt. Und da gibt es auch eine Bibelstelle, sagt sie, dass er durch den Sohn aus dem Vater hervorgeht. Die westliche Tradition bringt vor allem die wesensgleiche Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn zum Ausdruck, indem sie sagt, dass der Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Das ist das berühmte Filioque, und das ist lateinisch und heißt und der Sohn. Und das zeigt eben, dass das auch später hinzugefügt wurde. Sie sagt das erlaubtermaßen und vernünftigerweise, da wird das Konzil von Florenz zitiert, denn gemäß der ewigen Ordnung der göttlichen Personen in ihrer wesensgleichen Gemeinschaft ist der Vater der erste Ursprung des Geistes als Ursprung ohne Ursprung, aber auch als Vater des eingeborenen Sohnes zusammen mit diesem das eine Prinzip, aus dem der Heilige Geist hervorgeht. Werden diese berechtigten, einander ergänzenden Sehweisen nicht einseitig überbetont, so wird die Identität des Glaubens an die Wirklichkeit des einen im Glauben bekannten Mysteriums nicht beeinträchtigt. Also die katholische Kirche fasst das nicht als einen sozusagen kirchentrennenden Unterschied auf, dieses Filioque, dieses vom Vater und vom Sohn, aus dem Vater und dem Sohn geht der Geist hervor. Und eben wie gesagt, es gab im Petersdom noch eine griechische Fassung des Glaubensbekenntnisses, in dem dieses Filioque also noch fehlte, weil es eben erst im Lateinischen hinzugefügt worden ist. Insofern kann die orthodoxe Kirche für sich in Anspruch nehmen, dass sie auf die ältere Fassung zurückgeht. Aber eben, ich glaube nicht, dass man diesen Unterschied überbetonen darf.
Die Frage, die da auch noch kam, eben von dem Hörer, war, ob das der Grund zur Kirchenspaltung gewesen ist oder immer noch ein Grund ist, oder ist das mittlerweile überwunden?
Also nach meiner Kenntnis ist eben der Grund zur Kirchenspaltung war eigentlich mehr ein sich auseinanderleben, und die Anlässe waren dann zum Teil fast Bagatellen, bis hin zur Frage, ob Priester Bärte tragen dürfen oder nicht. Jedenfalls haben ja inzwischen eigentlich die Ostkirche und die Westkirche die gegenseitigen Verurteilungen zurückgenommen und eigentlich kirchentrennend ist hauptsächlich noch die Frage des Papstes, die Stellung des Papstes, seine Bedeutung, seine Vollmacht. Das ist, glaube ich, der strittigste Punkt. Und die anderen Dinge sind, würde ich sagen, Ausdruck einer legitimen Ausdrucksform des Glaubens.
Gut, dann.
Wo die Ostkirche eben sehr sensibel ist, es ist manchmal nicht so, zum Beispiel die späteren Dogmen, das Dogma unbefleckte Empfängnis, das Dogma Maria Himmelfahrt, das ist ja einseitig im Westen formuliert worden, obwohl es inhaltlich Dinge aussagt, die auch im Osten geglaubt wurden und geglaubt werden, aber was eben die orthodoxe Sensibilität verletzt hat und zum Teil immer noch verletzt ist, dass die Westkirche das einseitig ohne Einbezug der Ostkirche formuliert hat. Es ist, glaube ich, weniger der Inhalt als die Art und Weise, wie es geschehen ist, was manche im Osten eben als verletzend empfinden.
Gut, dann danke soweit für die Antworten zu diesen Fragen. Es ist 17:10 Uhr, 17:10 Uhr. Hier in der Sendereihe Katechismus geht es heute um das Thema der Heiligkeit. Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz ist bei uns zu Gast. Aber zunächst ein herzliches Willkommen an Sie, Frau Meier aus Christkirchen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe mich für dieses Thema, hat mich sehr interessiert. Ich bin aber immer wieder weggegangen. Aber es lässt mich nicht aus, weil es ist ja ein aktueller Auftrag auch. So spüre ich es einfach für mich auch. Und die Mutter Gottes in Medjugorje sagt ja immer, zur Heiligkeit sollen wir kommen. Und ich muss wirklich von mir sagen, abgesehen davon, dass mich das Thema Heiliger Geist seit Jahren fasziniert. Und wenn ich irgendwo was von Heiligen Geist sehe, dann kaufe ich mir das und nehme das mit. Und es ist wirklich eine tiefe Sehnsucht nach Heiligwerden einfach da. Wie das klingt jetzt, abgehoben oder, aber ich war gar nicht so heilig. Ich war, ja, für vieles falsch gemacht und, aber in mir ist so eine tiefe Sehnsucht nach der Heiligkeit einfach wirklich da. Und ich denke mir, wenn ich mich von der Mutter Gottes und vom Heiligen Geist da wirklich führen lasse, dann ist das schon irgendwie auch möglich für so einen Menschen in unserer Welt. Es ist ein Auftrag. Und es heißt ja, wir können auch nur heilig zu Gott kommen. Also das ist ja auch so, dass wir dann, wenn wir hier weggehen von dieser Welt, wenn wir wirklich in das Licht Gottes eintreten wollen, dann müssen wir heilig sein. Und sonst kommen wir dort gar nicht hin. Also auf, alle ermutigen zur Heiligkeit. Ich möchte alle grüßen auf diesem Weg, die jetzt hören und ermutigen, den Weg zu gehen, wie immer das für jeden aussieht. Es ist ein Auftrag Gottes, seid vollkommen, heißt es, werdet heilig. Und ja,
Dankeschön.
Das wollte ich einfach dazu sagen.
Ja, danke, Frau Meier.
Danke.
Herr Domherr, ja, möchten Sie noch was zu sagen?
Ja, es ist ganz wertvoll, dass Frau Meier noch einmal daran erinnert, dass eben die Heiligkeit und der Heilige Geist etwas miteinander zu tun haben. Also, und die Mutter Gottes. Die Mutter Gottes ist ja diejenige, die eben sich vom Heiligen Geist hat erfüllen lassen. Der Heilige Geist überschattet sie zu Beginn der Menschwerdung Christi. Und wir sehen sie wieder im Saal, im Abendmahlsaal an Pfingsten in der Mitte der Apostel, wo dann der Heilige Geist eben die Kirche von Neuem erfüllt. Der Heilige Geist ist tatsächlich der Beistand, der uns hilft auf dem Weg zur Heiligkeit. Und ich habe, glaube ich, auch schon darauf hingewiesen, dass eben der Heilige Geist ein bisschen im Westen, ich sage jetzt einmal in der Verkündigung vielleicht früher zu kurz gekommen ist. Der Heilige Geist ist bewusster im Osten. Insofern war auch dieses Thema Ostkirche nicht ganz eine Abschweifung vom Thema, sondern der Katechismus verdankt es ein wenig der östlichen Theologie, dass er immer wieder den Heiligen Geist in Erinnerung ruft, so wie Frau Meier das jetzt auch getan hat, weil er ist tatsächlich derjenige, der uns beisteht, damit wir dieses wundervolle Ziel der Heiligkeit und der Vollendung erreichen können.
Vielleicht kann man auch in dem Zusammenhang den Aufbruch der charismatischen Erneuerung sehen oder die vielen Gruppierungen, die neuen geistlichen Gemeinschaften, die auch besonders das Wirken des Heiligen Geistes so betonen.
Ganz richtig, das ist wirklich so. Da spürt man auch, dass der Heilige Geist die Kirche nicht im Stich lässt, sondern dass er wirklich dabei bleibt und wir uns auf ihn verlassen können.
Also auch wenn wir ein bisschen schwerhörig sind, hilft er danach, ja?
Jawohl.
Gut. Ich habe zwei Hörerinnen in der Leitung noch gehabt, die beide nicht auf Sendung gehen wollten, aber sie hätten beide gern nochmal diese 7 Punkte gehört. Eine möchte gern das mit aufnehmen und Die andere wird gern mitschreiben. Ich weiß nicht, ob wir mit Mitschreiben da mitkommen, aber man kann sich ja auch die CD noch bestellen beim CD-Dienst nachher und dann kann man ja zu Hause dann immer noch stoppen und nachhören und nochmal nachlesen. Ich gebe mal die Nummer vom CD-Dienst durch, unter der Sie dann auch diese Sendung bestellen können. Das ist dann die 0700 75 25 75 20. Also nochmal die Nummer vom CD-Dienst. Ab morgen um 9 sind die Kollegen dann wieder da. 0700 75 25 75 20 oder einfach über unsere Homepage. Können Sie auch CDs bestellen. Vielleicht ist das auch ein ganz schöner Abschluss, nochmal diese 7 Schritte zur Heiligkeit zu hören. Und dann würde ich Sie gerne noch um den Segen bitten, dass wir uns wirklich auf diesen Weg da machen.
Ja, also vor diesen 7 Schritten hat dieser Pfarrer, der das gemacht hat, Pfarrer aus dem Engadin, noch das Zitat aus dem 1. Thessalonicherbrief. Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Und dann kommen diese 7 Schritte zur Heiligkeit. Höre auf Gott, der in der Stille zu dir spricht. Interessiere dich für die Menschen, die dich brauchen, die in Not sind. Höre anderen gut zu. Dann bringe Opfer aus Liebe und lass es einem Menschen zugute kommen, dem es nicht gut geht. Dann, du kannst nicht allein heilig werden, nimm teil am Leben der Gemeinschaft der Kirche. Und dann, Jesus ist der Weg zur Heiligkeit, sei in ihn verliebt, lerne ihn im Wort des Evangeliums kennen. Und dann, vertrau der Lehre der Kirche. Sie ist ein Weg des Glücks, aber sie braucht unseren guten Willen. Der letzte Punkt, liebe die Sakramente, in denen dir Jesus begegnet, vor allem die Eucharistie und die Beichte. Und so als Zusammenfassung des Ganzen, Heiligkeit ist ein Geschenk Gottes, das wir von Gott erbitten müssen. Und diese 7 Punkte sind eben genommen aus einer Katechese, wenn ich mich noch richtig erinnere, die Kardinal Schönborn bei einem Weltjugendtreffen, glaube ich, gehalten hat. Dann gebe ich jetzt den Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der unsere Vollendung will. Gepriesen sei der Sohn, der für uns gestorben ist. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns führt auf dem Weg zur Heiligkeit. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und alles Gute Ihnen in die Schweizer Domherr.
Dankeschön.
Danke auch Ihnen, dass Sie sich so mit eingebracht haben heute. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.